Ja, guten Abend. Ich möchte mich an dieser Stelle jetzt auch herzlich bedanken. Das ist der letzte Abend. Danke, dass ihr mich gut aufgenommen habt. Ich habe mich wohlgefühlt hier in eurer Mitte. Ich werde morgen nach Hause reisen und meine Frau freut sich schon. Ich eigentlich auch. Ein paar Dinge noch sind anzusagen. Ich habe hier noch einige Bücher übrig, die ich nicht mitnehme. Das ist das eine, kann ein Christ zu einem Nichtchristen werden. Ihr könnt die also von mir haben. Das andere ist ein kleines Büchlein von Herbert Janssen, Der Christ und die Welt. Das andere, die Lehre von der Gemeinde von Herbert Janssen. Und Verantwortung und Wegbestimmung in der Gemeinde. Da geht es eigentlich um das gleiche Thema wie heute, das wir jetzt heute durcharbeiten werden. Herbert Janssen und ich, wir geben auch so hin und wieder ein Blatt heraus, das heißt unterwegs notiert. Wir verschicken das hauptsächlich per E-Mail. Wen das interessiert, der kann sich auch gerne melden bei mir. Meine E-Mail-Adresse heißt einfach jettel@highspeed.ch, Highspeed sowie hohe Geschwindigkeit ohne G und H, also H-I und Speed. Wer das also möchte, einfach bei mir melden oder mir eine E-Mail schicken. Dann noch, von gestern hatte ich ja etwas über die Kulturrevolution gesagt und da hatte ich ein Blatt vorbereitet, das heißt, ich habe es elektronisch. Aber ich habe das dem Walter Preuß gegeben. Wer Interesse hat, kann sich bei ihm melden, der kann es ihm per E-Mail verschicken. Ich glaube, walterpreuß@gmx.de, wenn ich richtig das im Kopf habe. Also kann man sich auch dort melden oder bei mir. Heute habe ich etwas vorbereitet auf Folien. Es sind 15 Folien, die ich hier vorbereitet habe. Aber keine Angst, wir werden nicht jede Bibelstelle, die hier dann angegeben sind, lesen. Aber es ist doch eine Hilfe, wenn man ein bisschen eine Gliederung vor sich hat. Also die Führung der Gemeinde. Und wir werden jetzt gleich beginnen mit dem Allgemeinen. Es gibt ja die göttliche Führung, nur ganz kurz, bevor wir zur menschlichen Gemeindeführung kommen. Die wichtige, entscheidende Gemeindeführung ist die göttliche. In Epheser 4, Vers 6, das möchte ich kurz lesen. Wir hatten diesen Text in dieser Woche schon. In Epheser 4, Vers 6 steht: Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Es ist ein Gott und Vater. Letztlich bestimmt nur Gott, was zu geschehen hat. Und Jesus Christus, er ist das Fundament der Gemeinde. In Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das, was sie aufgeschrieben haben für uns, das haben wir schriftlich im Neuen Testament, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. Der Eckstein ist der Stein, auf dem das Fundament aufgebaut ist. Das Fundament ruht auf einem Eckstein, das ist ein ganz großer Stein und der gibt die Richtung an. Der wird als erstes gelegt und Jesus Christus gibt die Richtung an für die Gemeinde. Er ist das Haupt, von dem haben wir schon mehrmals jetzt in dieser Woche gesprochen. Er ist der Hirte der Seelen, 1. Petrus 2, Vers 25, er ist der gute Hirte unserer Seelen. In Johannes 10, Vers 11, der gute Hirte. In Hebräer 13, Vers 20, der große Hirte. Und in 1. Petrus 5, Vers 4, der Oberhirte, der Erzhirte. Also, er ist auch der König, er ist der Herr. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde, Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden und auch in der Gemeinde ist ihm die Autorität gegeben. Er ist, in Epheser 1, Vers 21 etwa, heißt es, Gott hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also, wenn wir als Überführung sprechen, müssen wir das ganz vorne hinstellen. Ja? Der Heilige Geist, er ist der Herr, der Geist ist der Herr oder der Herr ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit und gleichzeitig sind wir ganz gebunden an ihn, gebunden an seine Führung. Er leitet uns, Römer 8, Vers 14, die vom Geist Gottes geleitet sind, die sind Gottes Kinder. Und damit in Verbindung mit dem Heiligen Geist die Heilige Schrift. Das haben wir ja auch in dieser Woche schon gehört, dass die Heilige Schrift und der Heilige Geist gar nicht zu trennen sind. Die sind untrennbar verbunden. Und in 1. Korinther 4, Vers 6, das lese ich jetzt auch noch schnell, 1. Korinther 4, Vers 6, da heißt es in der Mitte, damit ihr an uns lernen möchtet, nicht über das, was geschrieben ist, hinaus zu denken, hinaus zu sinnen. Also damit ihr nicht in eurem Denken nicht weitergeht, als über das hinaus, weiter über das hinaus, als das, was geschrieben ist. Also das ist das Entscheidende. Paulus sagt das den Korinthern, sie sollen nicht weiter gehen in ihrem Denken, als was geschrieben ist. Oder auch 2. Timotheus 3, Vers 16, diesen Vers kennen wir ja gut. Das ist, alle Schrift ist Gott gehaucht, nützlich zum Lehren, zum Überführen, zum Zurechtweisen, zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes funktionstüchtig sei, zu jedem guten Werk wohl ausgerüstet. Also das ist unsere Führung. Gott, der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist, die Heilige Schrift. Und jetzt zum Nächsten, die menschliche Führung. Nun hat Gott aber auch menschliche Führung eingesetzt in der Gemeinde. Und Gott weiß, dass wir menschliche Führung brauchen. Wir Menschen sind Wesen, die geführt werden müssen von Gott. Die brauchen Führung. Er hat es dann angeordnet in der Schrift. Auch im Neuen Testament, im Alten Testament gab es auch Führer. Wir kommen gleich noch darauf. Zuerst, bevor wir zu den Hirten kommen, haben wir noch die Apostel. Auch das ist menschliche Gemeindeführung, die Apostel. Da haben wir, der Begriff Apostel heißt Gesandter. Also das sind Menschen, die herausgenommen wurden aus dem normalen Fluss des Lebens. Der Herr Jesus Christus hat sie gesandt, wie Paulus zum Beispiel. Und dieser Apostel, der vertritt seinen Sender. Der Sender ist Jesus. Übrigens, das lateinische Wort heißt Missionar. Wir haben zwar ein bisschen eine Bedeutungsverschiebung bei dem Wort Missionar. Wir denken, wenn wir Missionar hören, dann denken wir an Südafrika oder ich weiß nicht, an Nordafrika oder an Jakutien. Jedenfalls, wir müssen wissen, Missionar ist eigentlich nichts anderes als einer, der gesandt ist von Jesus Christus, und das Entscheidende von ihm ist, er ist unterwegs. Er ist ein unterwegs Mensch, er ist ständig unterwegs, dort wo Gott ihn halt hinschickt, wenn er sich wirklich schicken lässt von Gott. Nicht seine Wünsche sind wichtig, nicht die eigenen Wünsche, sondern die Wünsche des Senders. Und Paulus betont immer wieder, ich bin Apostel Jesu Christi. Es gibt drei Arten von Aposteln. Da gibt es mal die fundamentlegenden Aposteln, das sind die Entscheidenden, die haben das Fundament gelegt, die zwölf, die mit dem Herrn Jesus gewesen waren. Einer wurde ersetzt, der Judas wurde durch Matthias ersetzt. Dann gab es noch einen 13., das war Paulus, der Heidenmissionar, der Heidenapostel. Und eine Stelle in Galater 1, Vers 19 lässt auch zurückschließen, dass auch der Herrenbruder Jakobus als zu den Aposteln zählte, zu den Säulen in Jerusalem. Johannes, Jakobus und Petrus. Jakobus, der Herrenbruder, von dem wir auch einen Brief haben. Das sind die fundamentlegenden Apostel, die haben höchste Autorität. Die sind Propheten. Die sind Apostel und Propheten gleichzeitig. Wenn die etwas geschrieben haben, dann ist das, was sie geschrieben haben, Gottes Wort. Das, was wir von ihnen überliefert haben in den Schriften. Dann gibt es noch die missionarischen Leiter oder überörtlichen Lehrer wie Barnabas. Der gehört nicht zu den 12, aber er wird auch Apostel genannt, weil er wurde ja zusammen ausgesandt vom Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3 lesen wir, dass der Saulus und Barnabas oder Barnabas und Saulus wurden ausgesandt, übrigens nicht von der Gemeinde, sondern vom Heiligen Geist. Die Gemeinde entließ sie, das heißt, die ließen sie ziehen. Nicht die Gemeinde sendet einen Missionar, sondern der Heilige Geist sendet den Missionar, wenn er sich senden lässt. Barnabas, Silas, Timotheus, in Apostelgeschichte 17 werden sie, auch in 1. Thessalonicher 1, Vers 1 und 2, werden die Apostel genannt, also mit dem Paulus zusammen Apostel genannt. Kapitel 2, 1. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7. Wir, die Apostel, also werden mehr als Paulus genannt, also die mit Paulus zusammen den Brief schrieben oder im Brief grüßen lassen, die werden hier auch Apostel genannt, aber nicht im Sinne von Paulus, sondern im Sinne von, also nicht im Sinne von der, dass sie fundamentlegende Apostel waren, sondern in dem Sinne, wie wir sagen, Missionare oder missionarische Lehrer oder missionarische Leiter. Die tun den gleichen Dienst wie die fundamentlegenden Apostel, aber sie haben nicht dieselbe Autorität. Ja, die stehen nicht über den Ältesten am Ort. Sie sind einfach unterwegs. Und die Autorität liegt immer im Wort Gottes. Sie sollen Vorbilder sein, sie sollen sich Respekt erarbeiten. Dann werden sie respektiert, ansonsten nicht. Also sie stehen nicht über den Hirten, aber es gibt sie und wir sind froh, dass es sie gibt. Wir können sehr viel lernen und ich bin dankbar, dass ich immer wieder solche, auch bei uns in Österreich, wo wir waren, es kamen immer wieder Brüder vorbei und wo wir sehr viel lernen durften. Dann gibt es aber leider auch falsche Apostel, 2. Korinther 11, Vers 13, ich lese die Stelle jetzt nicht. Auch in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 2, werden falsche Apostel genannt. Das heißt, das sind Selbsternannte, die aber nicht, die nicht die Lehre Jesu Christi gelehrt haben, eigene Lehren gebracht haben. So ist die Gemeinde immer wieder aufgerufen, zu prüfen. Ja. Zu prüfen. Und man kann nur prüfen anhand des Inhalts dessen, was sie sagen. Das zu den Aposteln. Also hier haben wir eine überörtliche Gemeindeleitung, aber nicht eine Leitung, die über den Hirten am Ort steht. Das gibt es keine. Die Hirten am Ort sind die höchste Autorität, die es gibt. Wenn welche von auswärts kommen, kann man sich helfen lassen, klar. Aber es gibt keine Überautorität. Die katholische Kirche hat das missverstanden und hat eine Hierarchie aufgebaut. Auch manche Gemeindebündnisse haben das Gleiche gemacht. Die haben eine Hierarchie aufgebaut, da ist irgendwer ein Oberster und dann sind die Unteren, die Kirche nannte die Bischöfe oder Erzbischöfe oder sogar den Papst, ja, die haben sie ihre ganz eigene menschliche Lehre aufgebaut. Das kennt das Neue Testament nicht. Und es ist wichtig für uns, dass wir wieder einen biblischen Begriff haben vom Apostel oder vom Missionar, ja, was ein Missionar ist. Manch Missionar beginnt eine Arbeit, dann ist er natürlich auch der erste Hirte. Dort, wo die Arbeit begonnen wird, ist der Missionar gleichzeitig der erste Hirte. Vielleicht bleibt er auch eine gewisse Zeit, dann zieht er weiter. Wir hatten das in Österreich, da war ein Missionar, das war ein Schweizer, der hieß Mauerhofer, der hat dort in unserer Gegend evangelisiert, er hat dann auch die Gemeinde gelehrt, so gut er konnte. Und einige Jahre war er gleichzeitig auch der Hirte und dann wurden weitere Hirten eingesetzt. Wir kommen gleich zu dem Thema Hirten. Ich will das nur zeigen, dass also auch der Missionar zählt als Gemeindeführung. Und dann ist er weitergezogen. Und wenn er wieder kam, dann hat man natürlich auf ihn gerne gehört, weil er ja auch respektiert wurde. In diesem Sinne. Gut, weiter. Jetzt kommen wir zum Hauptthema von dem heutigen Abend, die Hirten. Die Hirten oder der Hirte. Zuerst einiges Allgemeine zum Verständnis. Im Alten Testament hat Gott Hirten eingesetzt. Mose war ein Hirte des Volkes. Jesaja 63, Vers 11 kann man das nachlesen, dass Mose Hirte betitelt wird. Oder vielleicht können wir es gerade jetzt lesen. Jesaja 63, Vers 11. da dachte er wieder an die Tage der Vorzeit, an die Tage Moses. Da dachte sein Volk wieder an die Tage der Vorzeit, an die Tage Moses. Wo ist der, der sie heraufführte aus dem Meer, mitsamt den Hirten seiner Herde? Wo ist der, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen herrlichen Arm zur Rechten Moses einherziehen ließ, der die Wasser vor ihnen her spaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen? Hier ist die Rede von Gott, der die Israeliten heraufführte aus dem Meer, also dort, wo sie durchgezogen sind, durch das Rote Meer, mitsamt dem Hirten seiner Herde. Und der Hirt der Herde, das war damals Mose. Sie sind alle dem Mose nachgefolgt. Mose war kein König, er war ein Hirte. Und er hat immer betont, Gott ist der König, Gott ist der Führer, schlechthin. Aber der Mose war hier der, den Gott eingesetzt hat, auf dem sie eine Zeit lang horchen sollten, dem sie nachfolgen sollten, dem hier Gott sich sogar offenbarte. Das Wort Gottes musste Mose dann weitergeben, das, was Gott ihm gesagt hatte. Josua war der Nächste, auch ihm hat Gott sich geoffenbart. Und Josua sollte das Volk führen. Im Buch der Richter sehen wir dann so eine Übergangszeit. Da merkt man, es ist immer noch Gott der eigentliche König, aber die Richter waren zum Teil gute und zum Teil dann nicht mehr gute. Und das, dann war gar niemand König, weil sie haben Gott nicht mehr König sein lassen. Dann in jener Zeit gab es keinen König, heißt es dann immer wieder. Und jeder tat, was ihm recht dünkte. Manchmal denkt man sich, die Gemeinde Jesu heute ist auch ein bisschen so. Nicht überall, aber an vielen Orten. Jeder tut, was ihm recht dünkt. Es gibt keinen König, weil Gott nicht König sein kann. Also die Gemeinde Jesu ist eine Theokratie, wie das Volk Israel ursprünglich eine Theokratie war. Theokratie, Theos heißt Gott, Kratos heißt Herrschaft, Gottesherrschaft. Im Alten Testament gab es also diese Hirten. David wurde dann als König eingesetzt, aber er wird Hirte betitelt, öfters, an mehreren Stellen. Und die Könige, auch in Hesekiel 34 zum Beispiel, werden die Könige Hirten betitelt. Nun, die Könige hatten zwar auch, es war ein Nachteil, dass sie menschliche Könige wollten, aber Gott hat das dann zugelassen. Aber wenn der König in Abhängigkeit von Gott steht, dann geht es gut. Aber das blieb leider nicht so. So verfiel dann das Königtum und man wartete auf den großen König, den Gott einsetzen würde, den Messias. Im Neuen Testament galt also der Herr Jesus selber natürlich als der gute Hirte, aber als er in den Himmel aufgefahren war, hatten wir die Apostel als Hirten. Paulus zum Beispiel spricht davon. Ich werde auf die Bibelstelle dann noch zurückkommen. Und dann gab es noch die Hirten am Ort, die wir auch Älteste nennen. Da kommen wir jetzt gleich darauf zurück. Aber auch jeder Christ ist in gewissen Sinn ein Hirte. Abel und Kain, was sagt Kain über seinen Bruder Abel? Soll ich meines Bruders Hirte sein? Hüter, Hirte, ja? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Die Antwort wäre gewesen, ja, solltest du. Und ein Christ, der heute mit Jesus Christus lebt, soll sich auch so verstehen, ich bin meines Bruders Hirte. Ich darf meinem Bruder Seelsorge tun. Ich darf ihm helfen. Erstens für mich selber soll ich achten, auf mich selber soll ich Acht geben, aber auch auf andere. Und im Hebräer 12, Vers 15 heißt es, gebt Acht aufeinander. Das möchte ich noch lesen. Hebräer 12, Vers 15. Und haltet Aufsicht, dass nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme. Haltet Aufsicht. Dieses Wort, haltet Aufsicht, gebt Acht, steht bei uns oft in den Übersetzungen. Aber im Griechischen heißt es, haltet Aufsicht, ist genau das Wort, das für die Aufseher, für die Bischöfe gebraucht wird. Seid untereinander Bischöfe, kleine Bischöfe, ganz kleine, aber doch solche, die einander helfen. Aufsicht hier im positiven Sinne, nicht als Polizisten zu verstehen. Wir sind nicht Polizisten, sondern wir sind solche, die positiv zueinander schauen, dass es uns gut geht. Auch Jakobus 5, Vers 19, wenn der eine dem anderen zurechthilft, wieder aufhilft, dann ist das eine Hirtenarbeit. Gut, nächstes zu den Bezeichnungen. Was sind das jetzt? Was ist der Name Hirte? Es gibt heute die Bezeichnung Pastor, aber die ist unglücklich. Man sollte die eigentlich streichen, weil Pastor wäre zwar tatsächlich der Hirte, keine Frage, das ist ein lateinisches Wort und heißt einfach Hirte, aber das Wort Pastor hat sich verselbstständigt. Das wird heute so verwendet, wie als ein Chef in einer christlichen Gruppe, der hat alles unter sich. Ja? Und das in dem Sinn gibt es das nicht. Wir sind nicht Pastoren, also irgendwie von der Kirche eingesetzte oder wie man heute so schön sagt, eingesegnete Leute, sondern das Wort Hirte ist viel schöner und wir sollten uns gewöhnen an dieses Wort. Es ist für mich das schönste Wort überhaupt für dieses Amt oder für diesen Dienst in der Gemeindeführung, örtlichen Gemeindeführung, der Hirte. Die Stelle dazu, Epheser 4, Vers 11, die kennen wir. Wir haben sie ja schon diese Tage mal gelesen, soviel ich mich erinnere. Er selbst, also Christus, gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Hirten, das betont ihren Dienst. Sie sind solche, die auf die Weide führen und die Schafe hüten. Dann, die Hirten oder der Hirte ist auch ein Ältester. Die Hirten werden Älteste genannt. In Apostelgeschichte 20, diese Stelle müssen wir lesen. Apostelgeschichte 20, Vers 17. Von Milet schickte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. In Milet waren also Gläubige, die waren Hirten, und er nennt sie hier Älteste der Gemeinde. Und dann heißt es weiter in Vers 28, was sagt er zu diesen Ältesten der Gemeinde? Gebt also stets Acht auf euch selbst und auf die ganze kleine Herde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern setzte, um Hirten zu sein für die Gemeinde Gottes, die er sich durch das eigene Blut erwarb. Hier sagt er zu den Ältesten, Gott hat sie zu Aufsehern gemacht, um Hirten zu sein. Drei Bezeichnungen. Die Älteste sind Aufseher, um Hirten zu sein. Also alle drei Begriffe werden für dieselbe Gruppe verwendet. Älteste sind Hirten und sind Aufseher. Ältester, das ist ein Wort, kommt aus dem Judentum, betont die Reife, die Erfahrung. Es gab die Synagogenvorsteher und die Ältesten unter den Juden, da wurde auch dieses Wort verwendet. Betont, dass sie schon alt sind, oder Älteste, das heißt, sie haben schon viel Erfahrung hinter sich. Nun, die müssen nicht unbedingt alt sein. Es kann sein, dass sie sogar körperlich recht jung sind. Wir hatten zum Beispiel in Österreich, als die ganze Gemeindearbeit begann, in Österreich hatten wir am Anfang eine Gruppe von etwa 5 oder 6 Brüdern. Und da waren Brüder dabei, die waren unter 30, waren schon Älteste, wurden dann als Älteste eingesetzt. Es gab schon ältere Brüder, aber die waren gar nicht reif für Älteste. Und dann waren das die Reifsten und die hatten auch die Qualifikationen dafür. Sind heute noch Älteste, aber heute sind sie nicht mehr unter 30. Ja, 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4 werden wir dann noch lesen. Dort wird auch, vielleicht lese ich doch jetzt schon die Stelle, 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch rufe ich auf, der ich ein Mitältester und ein Zeuge der Leiden Christi bin. Seid Hirten. Vers 2. Vers 1, die Ältesten ruft er auf. Vers 2, seid Hirten. Vielleicht steht bei ihnen, weidet die Herde. Das ist dasselbe. Hirte sein und weiden, das ist im Griechischen exakt dasselbe Wort. Poimeneo. Also seid Hirten für die kleine Herde, also hütet die kleine Herde. Hütet und weidet, müsste man ganz streng übersetzen. Hütet und weidet, das ist ja die Hirtenaufgabe. betont die Reife, Ältester, dann der Ausdruck Aufseher ist der nächste. Aufseher, das habe ich gerade vorher gelesen in Vers 28 in der Apostelgeschichte 20. Aufseher heißt auf Griechisch Episkopos und davon kommt das deutsche Wort Bischof. Bedeutet haargenau das gleiche wie Ältester und Hirte. Aber das Wort selber kommt von Aufsicht führen oder draufschauen. Acht geben auf etwas. Das betont die Verantwortung des Hirten. Er schaut, also wie ein Wächter, er schaut, wie geht es den Schafen und kommen da Gefahren. Ja? Schaut nach links und rechts und schaut, was die Schafe zu essen bekommen. Wenn da irgendwas Giftiges wächst, dann muss er schauen, dass man das vorher ausreißt, damit die Schafe das nicht essen. Also er hat Aufsicht zu führen und hat Sorge zu tragen, auch Vorausblick. Ja? Es betont also seine Verantwortung. Der nächste Begriff, das ist der Begriff Lehrer. Das wird verwendet in Epheser 4, Vers 12, Hirten und Lehrer. Und das ist so in einem gesagt, mit einem Artikel, also wie wenn das Wort zusammengehört, Hirten-Lehrer, Hirtenlehrer. Ja? Also als ob er sagen möchte, Älteste sind auch Lehrer. Das heißt, da wird betont, dass sie die Gemeinde unterweisen. Es gibt speziell den Lehrer, der nicht Hirte ist, das gibt es auch, der einfach lehrt. Ja? Aber es gibt auch den Hirten, der lehrt. In 1. Timotheus 3, Vers 2 steht, dass ein Hirte sollte lehren können. Ja? In einem gewissen Maße jedenfalls. Und das Letzte haben wir noch den Ausdruck Führer oder Vorsteher. In Römer 12, Vers 8 hatten wir vorgestern Vorsteher, Vorangehende im Griechischen, Vorangehende. Oder das Wort Führer in Hebräer 13, Vers 17 betont, dass sie also vorangehen. Sie sind nicht Treiber, die hinten mit der Rute gehen und die Schafe treiben. Nein, Schafe führt man, geht man vorne voran und die Schafe gehen hinter dem Hirten her. Also der Hirte geht mit gutem Beispiel voran und die anderen folgen ihm. Nächstens, der Dienstbereich des Hirten ist die Gemeinde am Ort, die Gläubigen am Ort, natürlich auch sind wir interessiert auch an den Ungläubigen am Ort, keine Frage, aber hauptsächlich ist er ja Hirte für die Menschen, die gläubig geworden sind am Ort, das ist der Dienstbereich. Die Dienstzeit ist, ja, die Stelle dazu, Gemeinde am Ort, Titus 1, Vers 5, von Stadt zu Stadt setze Älteste ein, in jeder Stadt, heißt es bei Schlachter oder bei Elberfelder. Eigentlich von Stadt zu Stadt soll er überall, wenn er in die Städte kommt, wo Paulus evangelisiert hatte, wo Christen sind, soll Titus hingehen und Älteste einsetzen. Weil die Gruppe in der Stadt, das ist die Einheit. Dort sind die Christen zusammen und dort ist auch der Dienstbereich des Hirten. Des Hirten. Dann die Dienstzeit des Hirten. Nun, der Hirte ist so lang Hirte, solange er die Voraussetzungen erfüllt. Über die Voraussetzungen müssen wir nachher noch sprechen. Es gibt ja gewisse Voraussetzungen für den Hirtendienst. Die Aufgaben, ganz allgemein einmal, die Aufgaben sind weiden, hüten und vorangehen. Das ist das, was ein Hirte tut. Der hat eine Schafherde und der schaut, dass sie genug zu essen bekommen, das Richtige zu essen bekommen. Das heißt, das Leben der Schafe muss erhalten werden, denn sie sollen nicht verhungern. Leben erhalten, weiden und dann hüten. Hüten heißt, schauen, dass nicht der Wolf kommt und die Schafe auffrisst. Ja? Also schauen, dass sie geschützt werden und das Leben ihnen nicht weggenommen wird oder dass sie giftige Dinge essen und dann daran sterben. Oder sonst Schaden nehmen, dass sie irgendwo runterstürzen, in Felsen. Also der Weiden, also mit Nahrung versorgen und Hüten schützen, dass ihnen nichts weggenommen wird von dem, was Gott ihnen gegeben hat, diesen Gläubigen, über die er Hirte ist. Die Gläubigen werden wie eine Herde verglichen. Manchmal denke ich mir, das ist eigentlich demütigend, dass Gott uns Gläubige mit einer Schafherde vergleicht, weil Schafe sind gerade nicht die intelligentesten Wesen. Aber vielleicht gerade deshalb, weil wir einfach einen Führer brauchen. Gott ist unser Führer, unser guter Hirte. Und die Hirten sind die Unterhirten Gottes. Sie sind selbst auch Schafe. Bei Gott ist es so, oder? Die Herde besteht ja nur aus Schafen. Aber die Unterhirten sind, in einem Punkt sind sie Hirten, in einem anderen Punkt sind sie aber auch Schafe. Sie sind beides gleichzeitig. Ja. Dann vorangehen, 1. Thessalonicher 5, Vers 12 lese ich noch. Vorangehen, wir ersuchen euch, Brüder, wisset die zu schätzen, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Sie gehen voran, sie stehen vor, sie müssen leider auch ermahnen, das heißt auch sagen, nein, so geht's nicht, so dürfen wir nicht machen. Das verbietet der Herr Jesus. Kommt auf den, das heißt, es geht um Korrektur, Kurskorrektur, ja, ermahnen. Hebräer 13, Vers 17. Gehorchet euren Leitenden, euren Führern und fügt euch, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie das mit Freude tun mögen, nicht mit Seufzen. Also hier auch das Vorangehen und sie müssen dann Rechenschaft ablegen für das, was sie tun. Das nächste. Der Unterhalt der Hirten, ein heikles Thema, aber auch wichtig zu besprechen. Jeder ist bereit, für sich selbst zu sorgen. Grundsätzlich in der Gemeinde Jesu, egal welcher Diener, ob Apostel, also Missionar oder Hirte oder sonst, Lehrer oder irgendetwas, jeder ist bereit, sich selbst zu versorgen. Apostelgeschichte 20 sagt Paulus, dass er bereit war, er hat ihnen die Hände gezeigt, er hat gesagt, schaut, diese Hände, haben gearbeitet und das waren keine solche Hände, wie ich habe. Meine sind glatt und weich, aber seine waren ganz sicher rau. Ja. Diese Hände. Er wusste, was es heißt, körperlich zu arbeiten. Aber ein Arbeiter darf auch darauf zählen, dass Gott ihn versorgt. Trachte zuerst nach dem Reich, nach dem Königreich Gottes und nach der Gerechtigkeit dieses Reiches, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dieses alles hinzugefügt werden. Und da spricht er von Essen und Trinken und Kleidung, was man halt braucht zum Leben. Der Arbeiter darf darauf zählen, dass Gott ihn versorgt. Er geht aber nicht her und sagt, so liebe Geschwister, ihr müsst mich versorgen. So sagt er nicht. Das lesen wir nirgends in der Schrift, dass einer Ansprüche macht, ihr müsst mich versorgen. Das tut man nicht. Weiter, jeder Christ weiß, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn jetzt hier Hirten sind, die am Ort sind und sich, weil die Arbeit sich ausweitet, sie müssen sich befreien oder zum Teil befreien von der täglichen Arbeit, vom täglichen Brotverdienst, dann werden sie ein bisschen ärmer sein als die anderen. Und wenn sie ärmer sind, dann werden Geschwister sehen, die sind ärmer, dann dürfen wir was geben, ja? Dürfen wir Anteil geben. In Galater 6, Vers 10, glaube ich, steht das, dass die Geschwister also schauen, hier, dass sie eine Verantwortung sehen, hier soll geholfen werden, weil der sich so einsetzt und vor lauter Einsetzen hat er, nein, 6, Vers 6, oder? Ja, Galater 6, Vers 6. Sodass also die sie dann weiterleben können. Wäre ja schade, wenn sie verhungern. Jetzt haben sie so einen guten Dienst getan, jetzt können sie leider nicht mehr arbeiten, jetzt müssen sie verhungern. Dann sind sie nicht mehr da. Also das ist im Interesse der Gemeinde Gottes. Ja. Nun, meistens ist es so, dass es uns recht gut geht, aber wir wissen oft nicht, wo Brüder Mangel haben. Und da können Geschwister, umsichtig sein und schauen, gerade die, die man kennt, ja, dort, wo man lebt, deren Leben man kennt, deren Leben man beobachten kann. Dort merkt man dann auch, hier haben wir aber wirklich eine Verantwortung zu geben. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1. Korinther 9, 7 bis 15 lese ich jetzt nicht vor. Und 1. Timotheus 5, Vers 18 steht dieser Satz. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Versuchungen für einen Hirten. Es gibt verschiedene Versuchungen. Die Versuchung ist, dass man leidensscheu ist. Timotheus hatte diese Versuchung auch. Er war ja ein Apostel, also Apostel mit kleinem A, also ein kleiner Apostel, ein Missionar. Und er war leidensscheu in mancher Hinsicht. Er schämte sich jedenfalls und Paulus muss ihn ermutigen, schäme dich nicht des Evangeliums, noch auch meiner, der ich sein Gebundener bin, leide mit für das Evangelium. Leide mit. Konfliktscheu, dass man denkt, nein, es gibt Konflikte und dann, nein, machen wir nichts und so weiter. Man muss als Hirte, muss man auch ins heiße Feuer springen manchmal oder ins heiße Wasser. Ja. Muss man sagen, doch, wir müssen hier reden, auch wenn es schwierig wird, diese Sache müssen wir ansprechen. Am liebsten würde ich es nicht ansprechen, dann ist Friede, aber wir müssen es ansprechen. Jugendliche Lüste, Timotheus wird ermahnt, fliehe die jugendlichen Lüste. Und wir sollen nicht denken, die jugendlichen Lüste sind nur bei der Jugend. Die jugendlichen Lüste, die kommen auch bei älteren Menschen. Bei der Jugend sind sie stärker. Ja? Das ist so von der Natur her so gegeben. Aber nicht unbedingt. Es gibt auch Ältere, die haben große Probleme. Also jugendliche Lüste sind eine Gefahr auch für Hirten, für Timotheus jedenfalls. Irdischer Gewinn wird auch angesprochen. Also jugendliche Lüste, 2. Timotheus 2, Vers 22, irdischer Gewinn, 1. Timotheus 3, Vers 2 und 3. Ein Hirte muss schauen, dass er muss einer sein, der nicht auf Gewinn aus ist. Sonst ist er disqualifiziert. Also ein Mensch, ein Christ, der auf Gewinn aus ist, der gewinnsüchtig ist, kann gar nicht Hirte sein, sagt Paulus, dort in 1. Timotheus 3, Vers 2 und 3. 1. Timotheus 6 ist davon die Rede, ich habe hier keine Zeit drauf einzugehen. Wir alle kennen das Beispiel von Gehasi, der hat sich bereichert auf Kosten der anderen und hat das ausgenützt, dass er ein Diener des Elisa war und hat sich bereichert. Und Gott hat ihn dann richten müssen. Uneinigkeit, auch das könnte eine Versuchung sein. Hirten müssen auch darauf bedacht sein, Dinge anzusprechen und dann müssen sie Dinge ausdiskutieren, durchdiskutieren. Das ist viel Arbeit. Viel Arbeit. Gibt es manche Lehrfragen, die muss man durchkauen bis ins Letzte und es gibt Lehrfragen, die sind schwierig. Uneinigkeit, aber müssen wir uns damit beschäftigen, das braucht Zeit und Kraft. Entmutigung, eine ganz große Gefahr für Hirten, dass man sagt, ich erinnere mich an einen Bruder, der sagte mir, mir reicht es jetzt dann bald, ich werfe das Handtuch. Dann habe ich ihn ermutigt, ich sage, schau, der Herr Jesus, oder jetzt sage ich es jedenfalls, damals habe ich es jetzt ein bisschen anders gesagt, aber jetzt sage ich es, der Herr Jesus hat den Petrus nicht gefragt, Petrus, liebst du Schafe? Petrus, liebst du Schafe? Ich hätte eine Arbeit für dich. Liebst du Schafe? Ja, gut, weide meine Schafe. Nein, liebst du mich? Weide meine Schafe. Liebst du mich? Es geht, man muss ausgerichtet sein auf Christus und wir müssen unseren Dienst für Christus tun. Auch die Hirten, jeder von uns, aber die Hirten in besonderem Maße, müssen diese Arbeit für Christus tun. Liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Und dann noch hier die konkreten Aufgaben. Ein paar Punkte machen wir noch, dann machen wir Pause. Aber zuerst noch ein paar Punkte hier von dieser langen Folie. Konkrete Aufgaben. Hauptaufgabe der Hirten ist die Verkündigung. Das ist überhaupt so. In der Bibel ist Verkündigung der biblischen Wahrheiten hat einen ganz hohen Stellenwert. Das sehen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 4. Diesen Vers lesen wir. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Da geht es darum, dass die Apostel, die ja damals auch zugleich die Hirten von der Gemeinde in Jerusalem waren, die hatten so viel zu tun mit, hier geht es um finanzielle Dinge, dass die Witwen versorgt werden sollten. Und dann haben sie gemerkt, da leidet aber die Hauptaufgabe. Und deshalb hat man dann Diakone eingesetzt. Und sie haben dann gesagt in Vers 3, schaut also Brüder nach 7 Männern aus eurer Mitte mit gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir für diesen Bedarf einsetzen werden. Also für die finanzielle Versorgung der Witwen schauen sollen. Wir werden aber beharrlich im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Hier sind zwei Dinge, Gebet und Verkündigung des Wortes. Dienst des Wortes ist ein Ausdruck in der Bibel für Verkündigung, Verkündigungsdienst. Diese zwei Dienste sind Hauptdienste der Hirten. Und gerade an diesem Punkt leiden wir oft, dass man die Zeit, ich weiß, was es heißt, was es kostet, Zeit, Lehrfragen durchzudenken, durchzustudieren. Man muss sich dem Wort Gottes hingeben und das dauert oft viele Stunden. Und dann Gebet. Gebet ist nicht nur kurz zum Drüberstreuen noch etwas Gebet. Gebet haben die Apostel als einen Dienst gesehen, der tragend ist. Wenn wirklich was Gesundes geschehen soll in unseren Gemeinden, dann müssen wir Beter sein. Ist auch gut, wenn wir Beter hinter uns haben. Die Hirten brauchen auch Beter, die sie stützen im Gebet, aber sie müssen auch selber Beter sein. Warum? Weil der Herr der Gemeinde möchte dirigieren können. Und er kann nicht dirigieren, wenn seine Hirten unabhängig von ihm tun, was ihnen vorkommt. Ja, jeder tut, was ihm recht dünkt. Das darf nicht sein. Sie müssen eng am Wort Gottes und im Gebet sein und dann müssen sie das Wort Gottes verkündigen. Also, lehren, aufrufen, zusprechen, das Wort heißt Parakaleo, bei euch vielleicht mit ermahnen übersetzt, lehren, aufrufen, zusprechen, trösten, sind solche Begriffe, oder erinnern, wir lesen Apostelgeschichte 20, Vers 31. Da beschreibt Paulus, und er in seiner Rede an die Ältesten von Milet, an die Hirten von Milet, sagt er, Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abließ, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Hier steht wirklich das Wort ermahnen. Es gibt ein Wort für aufrufen und eins für ermahnen. Aber hier steht ermahnen, das schärfere, strengere oder festere Wort. Er hat unter Tränen, das bedeutete, dass er gefleht hat, gebeten hat. 1. Thessalonicher 5, Vers 12, haben wir schon gelesen, noch einmal, 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir ersuchen euch, Brüder, wisset die zu schätzen, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Und auch Titus 1, Vers 7. Es hat der Aufseher als Hausverwalter Gottes, ein Unbescholtener zu sein, einer, der nicht anzuklagen ist. Nicht selbstgefällig, nicht zornmütig, nicht dem Wein hingegeben, nicht ein Schläger, nicht einer, der auf schändlichen Vorteil aus ist, sondern gastfrei, das Gute liebend, gesunden Sinnes, gerecht, heilig, einer, der sich beherrscht, einer, jetzt kommt's, Vers 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort der Lehre hält, damit er in der gesunden Lehre aufrufen und auch die Widersprecher zurechtweisen kann. In und durch die Lehre soll er die Widersprecher zurechtweisen können. Durch die Lehre, ja, durch klare Bezogenheit auf die Schrift. Denn es sind viele, die sich nicht unterordnen, Schwätzer und so weiter, denen man den Mund schließen muss, stopfen muss, ja. Auch das ist eine Aufgabe der Hirten und das ist eine schwere Aufgabe. Also sie müssen über die Lehre wachen, sie müssen ans Wort Gottes erinnern, zurückrufen. Ich habe hier aufgeschrieben, beten, dann vorausschauen, über die Lehre wachen, Verantwortung bei Versammlungen, also Aufsicht, wenn jetzt die ganze Gemeinde versammelt ist, dann werden auch die Hirten irgendwie in Erscheinung treten, oder sie werden jedenfalls, wenn sie nicht selber sprechen, andere werden sprechen, aber sie werden dabei sein und schauen, was geschieht. Also das, was bei der Versammlung geschieht, da haben die Hirten der Gemeinde Verantwortung. Sie müssen vor Gott Verantwortung ablegen, was geschieht, wenn Gemeinde zusammenkommt. Ob da ein Chaos ist, ein Durcheinander, jeder einfach seine Meinungen kundgibt und kritisiert und so weiter, das dürfen sie nicht zulassen, das zerstört. Und die Hirten müssen dann eintreten und sagen, so nicht, Geschwister, so nicht. Und ich kenne solche Fälle. Und dann, ich selber habe mal versagt. Ja. Das war eine Diskussionsrunde und die haben sich nicht schriftgemäß verhalten und ich habe nichts gesagt. Ich hätte sagen sollen, Brüder, wir gehen jetzt auseinander, denn das ist nicht wohlgefällig, wie wir zusammen sind. Wir sind zusammen zum Schlechten statt zum Guten. Ich hätte mich verabschieden müssen. So geht's nicht. Wir gehen jetzt auseinander, das ist nicht erlaubt. Dann wären wir aufgewacht. Dann hätte der Herr uns ermahnen können. Das ist die Aufgabe der Hirten. Wenn es nicht in Ordnung und wenn es gut zugeht, dann ermutigen. Andere ermutigen zum Sprechen. Es gibt Leute, die können das Wort Gottes gut weitergeben. Diese in der Gemeinde ermutigen und sie auch zurüsten. Andere zum Dienst anleiten, zurüsten. 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du gehört hast von mir im Beisein von vielen Zeugen, das gib weiter oder das vertraue treuen Menschen an, die da tauglich sein werden, auch andere zu lehren. Also das, was Paulus sagt dem Timotheus, du hast ja von mir gehört und da waren auch andere dabei. Und das waren einige treue Leute und jetzt machst du auch so, jetzt gib du das weiter und gibst treuen Leuten weiter. Solche, die später auch wieder Leiter sein werden und in der Lage sein werden, auch wieder andere zu führen. Also andere zum Dienst anleiten, zurüsten, Epheser 4, Vers 12, dort heißt es ja, Gott hat gegeben, in Vers 11 heißt es, Gott hat gegeben, Apostel und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen. Zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi. Also die Heiligen müssen zugerüstet werden, dass das Dienstwerk geschieht und dass der Leib Christi dadurch erbaut wird. Das ist die Aufgabe von Hirten. Hier wollen wir an dieser Stelle Pause machen und nach 5 Minuten wollen wir fortsetzen. Und stehen wir noch auf zum Gebet. Lieber Vater, danke, dass du uns Leiter schenkst. Du selber bist der Leiter und hilf, dass wir alles aus deiner Leitung heraus geschehen kann. Gib uns Gnade, aber auch uns nach deinem Wort auszurichten in dieser Hinsicht, was Leiter sind und Hirten sind, tun. Gib Gnade, Vater, auch, dass du dass in deinen Gemeinden Menschen wirklich hüten die Herde und auch wirklich auf die Weide führen und mit gutem Beispiel vorangehen. Wir beten, Herr, um auch den Segen jetzt noch für den Abend, dass du uns weiterhilfst. Amen. Wir sind noch bei den konkreten Aufgaben der Hirten. Im Titusbrief, ich habe dir diese Stelle nicht gelesen, aber ich möchte sie jetzt doch noch lesen. In Titusbrief Kapitel 1 spricht der Apostel ja auch zu einem Hirten, der gleichzeitig auch ein Missionar war, nämlich Titus. Und dort, Kapitel 1, Vers 12, sagt er ihm, was, nicht Vers 12, Entschuldigung, Vers 12. Ja, gut, das ist die ganze Stelle, aber vor allem Kapitel 2, Vers 1, rede du, was der gesunden Lehre geziemt. Das, was hier Paulus, Kapitel 2, Vers 1 hier, das, was hier der Paulus dem Titus sagt, dürfen wir uns auch als Hirten gesagt sein lassen, rede du, was der gesunden Lehre geziemt. zu den alten Männern, dass sie nüchtern seien und so weiter, zu den alten Frauen ebenso, dass sie in einem Verhalten seien, wie es Heiligen oder Geweihten geziemt. Und Vers 4, dass die alten Frauen die jungen Frauen lehren. Und dann Vers 6, die jüngeren Männer rufe auf. Das ist interessant, der Bruder hat gestern gesagt, es ist interessant, er spricht hier zu den alten Männern, Titus zu den alten Männern, Titus spricht zu den alten Frauen, Titus spricht zu den jungen Männern, aber nicht zu den jungen Frauen. Warum? Weil die alten Frauen zu den jungen Frauen sprechen. Ja. Die geben das weiter. Ja, also hier sind verschiedene Gruppen angeführt und das zeigt, dass der Hirte also mit diesen Gruppen zu tun hat. Er spricht mit denen im persönlichen Gespräch, vielleicht auch in allgemeiner Lehre. Jedenfalls, es gilt Personenarbeit zu tun. Hier auf unserem Punkt, fast die letzte Zeile, die drittletzte Zeile hier, Seelen aufsuchen. Also Menschen sind hier gemeint, Personen aufsuchen. Der Hirte ist immer ein Seelsorger auch. Das heißt, er sorgt für die einzelnen Seelen. Und wir haben ja gelesen, Hebräer 13, Vers 17, der Hirte muss Rechenschaft abgeben für die Seelen, für die Menschen, vor Gott. Auch 1. Petrus 2, Vers 12, lesen wir 1. Petrus 2, Vers 12, lesen wir das Wort Heimsuchung. Das ist hier im negativen Sinne verwendet, ganz am Ende von dem Vers 12. Am Tag der Heimsuchung. Das Wort kann positiv oder negativ sein. Hier ist es negativ verwendet, aber dann wird es positiv verwendet. Weiter unten, der Hirte unserer Seelen. Vers 25, ihr wart wie irrende Schafe, ihr seid jetzt nun umgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Jetzt suche ich gerade, wo das Wort noch vorkommt, Heimsuchen. Moment. Ja, das Wort Heimsuchung ist das Wort Episkopä. Episkopä heißt Aufsicht führen. Also genau das gleiche Wort. Und jetzt im positiven Sinne ist der Hirte ein Heimsucher. Er besucht die Seelen und führt Aufsicht. Darum geht es. Ja? Das Wort heißt besichtigen, Aufsicht führen oder heimsuchen. Und das wird hier in Vers 12 im negativen Sinn verwendet, aber es wird dann überall, wo es kommt dann sehr oft noch vor, dieses Wort, und da wird es im positiven Sinne verwendet. Zum Beispiel eine Stelle habe ich ja schon gesagt, das war Hebräer 12, Vers 15. Haltet Aufsicht, das ist genau das gleiche Wort, haltet Aufsicht, dass nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme. Aufsicht halten heißt hinschauen und nicht nur hinschauen, sondern besuchen. Ja. In Österreich, bei uns sagt man, ich muss noch zu dem und dem hinschauen. Sagen wir das hier auch? Nicht, das passt hier beim Österreichischen sehr gut. Man sagt, ich muss zu dem und dem hinschauen, damit meint man, ich muss ihn besuchen. Ja. Ja. Aber genau das ist hier, so wird der Begriff auch verwendet, ja? Jemanden besuchen. Das heißt, der Hirte wird also auch Geschwister zu Hause besuchen oder mit ihnen sich treffen, irgendwas abmachen. Das nächste Blau hier, nicht leere Diskussionen führen. Das sollten wir vermeiden. Es geht nicht darum, einfach leere Diskussionen zu führen, wo man zu nichts kommt. Man darf sehr wohl sich austauschen, im positiven Sinne, natürlich, das müssen wir immer wieder. Aber es gibt auch solche Diskussionen, wo man merkt, jetzt ist es nur noch entweder eine Kritisiererei oder ein leeres Gerede. Es geht nicht wirklich, ist nicht wirklich konstruktiv. Dann sollte der Hirte sagen, wir brechen das Gespräch ab. 1. Timotheus 6, Vers 20. Timotheus, verwahre das Anvertraute, meide dabei das unheilige, leere Gerede, das Profane, das wo das Wort hier heißt, einfach, das mit dem Heiligen nichts zu tun hat, das, das unheilige, leere Gerede. Meide das. Ja. Und auch in 1. Timotheus 1, Vers 6, 1. Timotheus 1, Vers 6, dort sagt er, ich lese ab Vers 5, das Ziel der Anweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, von welchen Dingen etliche, da sie das Ziel verfehlten, weggewendet wurden oder sich abgewendet haben, zu nichtigem Worte machen. Leerem Gerede heißt es. Leeres Gerede, nichtiges Worte machen. Man spricht nur noch, aber es ist nicht mehr das eigentliche erbauliche Ziel vorhanden. Das sollen die Hirten nicht tun. Wir sind nicht eine Demokratie, wo jemand einfach seine Meinung oder seinen Unmut kundtut, sondern wir sind eine Theokratie, wo Gott herrscht. Nächstes. Weiter in den Aufgaben der Hirten. Diakonische Aufgaben sind auch zu erledigen. Wenn keine Diakone da sind, ist es oft auch, dass die Hirten das auch noch tun müssen. Das könnten finanzielle Angelegenheiten sein, das könnten auch praktische Aufgaben sein, die muss man dann delegieren. Ja? Das heißt, andere anstellen, anderen sagen, das weitergeben, könntest du das und jenes tun. Wenn das alles größer wird, wenn die Aufgaben so groß werden, dann sollten Diakone eingesetzt werden. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 3, Paulus gibt uns durch den Heiligen Geist Anleitung, welche Mindestvoraussetzungen für Diakone gegeben sind. Diakone sind einfach Helfer, im praktischen Sinne Helfer der Ältesten. Sie sind nicht die Gemeindeleitung, sie helfen einfach der Gemeindeleitung. Das braucht es. Und wenn die Gemeinde wächst und wenn die Aufgaben wachsen, braucht es solche Diakone. Ich nehme an, dass ihr so etwas habt hier. Jedenfalls, diese müssen auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Dazu kommen wir gleich. Dann sind da noch die Familienaufgaben. Der Hirte, obwohl er so viel zu tun hat, darf die Familie nicht vernachlässigen. Niemand darf die Familie vernachlässigen. Die Familie spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir sollen schauen, dass wir als Familie ein Vorbild sind in der Gemeinde, und das braucht Zeit. Also das heißt, ich habe hier auch, ein Teil meiner Zeit wird der Familie gelten. Manchmal, wenn die Beziehung gut ist, wird die Familie bereit sein und sagen, du, wir beißen rein, ja, wir verzichten jetzt, damit du diese Arbeit tun kannst. Aber dann muss das wieder ausgeglichen werden. In 1. Timotheus 3, Vers 4 heißt es, der einer, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder mit aller Würde in Unterordnung hält, wenn jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für seine Gemeinde, wie wird er für eine Gemeinde Gottes sorgen? Also er muss dazu schauen. Das ist auch Gottesdienst, das ist auch Gemeindearbeit, die eigene Frau und die eigenen Kinder. Selber muss der Hirte auch lernen, wie jeder Christ ja auch, der Hirte, acht auf dich selbst, heißt es mal in 1. Timotheus 4, Vers 16 etwa oder 14, hab acht auf dich selbst und auf die Lehre. Hier 2. Timotheus 2, Vers 15. Befleißige dich selbst, Gott als bewährt zu erweisen. Also der Hirte muss auch auf sich selbst schauen, dass er ein bewährter Arbeiter ist. Ein Arbeiter, der sich nicht schämt, der das Wort der Wahrheit in rechter Weise austeilt. Dem Profanen, dem unheiligen und leeren Gerede gehe aus dem Weg. Dann auch, ja, die anderen Stellen lassen wir jetzt. Und er muss Rechenschaft geben dem Oberhirten, der ihn eingesetzt hat als Hirte. Das heißt, er muss sich bewusst werden, die Stelle haben wir schon gelesen, Hebräer 13, Vers 17. Er muss sich bewusst werden, mein Dienst geschieht für Gott, Gott bin ich verantwortlich. Ich denke, das heißt 2. Korinther 5, Vers 15 soll das hier heißen. 2. Korinther 5, Vers 15. Ja, der Herr Jesus, er starb für alle, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben. Wir, auch der Hirte, wir dürfen nicht für uns selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Das ist ja unser Ziel. Dazu sind wir ja da, nicht für uns selbst. Wir leben für Gott, der für uns alles getan hat. Selbstlos, wie Paulus ein gutes Vorbild war, treu, diese Stellen werden wir später noch lesen, kommen gerade darauf zurück. Von Gott geleitet. Gott kann ihm auch einen anderen Dienst geben. Er muss also auch auf Gott horchen. Er muss auf Gott ausgerichtet bleiben. Es könnte sein, dass Gott einmal einen Hirten aus der Mitte ruft und sagt, ich möchte dich verwenden als Missionar. Dass der Hirte also dann unterwegs wird und anderen Gemeinden dient. Es sind oft die besten Leute in der Gemeinde, die Gott ruft. Da war Paulus und Barnabas in Antiochien. Das waren die besten Leute dort. Es waren 5 Lehrer dort und von zwei hat der Herr gesagt, sie sollen jetzt in eine besondere göttliche Mission geschickt werden, in eine Sendung. Und dann hatten sie einen weiteren Dienst, einen neuen Dienst. Gott kann ihnen also auch einen anderen Dienst geben. Und er soll sich bewusst sein, dass er Knecht ist, nicht Knecht, er ist nicht das, was er hier hat, was er hier tut. Das ist nicht seine Gemeinde. Wir reden oft so, unsere Gemeinde oder meine Gemeinde. Aber das Wort meine Gemeinde kommt nur einmal vor. Wisst ihr wo? Ich werde meine Gemeinde bauen. Das hat der Herr Jesus gesagt. Der darf sagen, meine Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Denn die der Herr sich erkauft hat, Apostelgeschichte 20, Vers 28, die er sich gekauft hat mit seinem Blut. Gut, nächstes, weiter. Die Art und Weise des Dienstes, das heißt, wie soll jetzt der Dienst geschehen? Da haben wir eine ganz wichtige Stelle, die möchten wir jetzt lesen. 1. Petrus 5, Vers 1. Petrus schreibt an die Ältesten, er ruft sie auf, die Ältesten unter euch rufe ich auf, der ich ein Mitältester und ein Zeuge der Leiden des Christus bin, auch ein Teilhaber an der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, weidet die kleine Herde oder seid Hirten für die kleine Herde Gottes bei euch und übt Aufsicht. Übrigens das Wort hier, das, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen, bei euch übersetzt ist, seid Hirten für die kleine Herde, das Herdchen. In der Schweiz würde man sagen, das Herdli. Das Herdchen, die kleine Herde, es ist immer eine kleine Herde. Im Vergleich zu der Menge in der Welt. Die kleine Herde, am Ort ist sie klein, aber in Wirklichkeit ist sie sehr, sehr groß. Eines Tages wird sie eine unzählbare Schar sein. Also, diese kleine Herde ist also zu weiden und jetzt ist die Frage, wie denn? Nur das sagt er hier. Übt Aufsicht nicht gezwungenermaßen, sondern freiwilligerweise, gerne. Nicht aus Zwang, nicht unwillig, nicht mit Seufzen. Und das könnte bei einem Hirten manchmal der Fall sein, besonders wenn Schwierigkeiten kommen. Wie der eine Bruder gesagt hat, weißt du was, ich würde am liebsten einfach ein Gemeindeglied sein und nichts tun müssen und einfach nur Predigten zuhören. Dann ist auch, das ist auch ein schlechtes Gemeindeglied. Ein Gemeindeglied ist nicht nur ein Stuhlwärmer, jeder ist ein Arbeiter. Ja. Aber er hat das so ausgedrückt, weil er gesagt hat, immer wieder gibt es was Neues, sagt er. Immer wieder, da musst du nachschauen. Wie ein Zaun, den man ständig irgendwo, ein Lattenzaun, wo ständig irgendwo eine Latte locker ist und du musst wieder hin und diesen flicken. Nicht aus Zwang, nicht unwillig. Zweitens, wie geht es weiter? Nicht um schändlichen Vorteil, sondern aus freien Stücken. Ja, also nicht um Gewinn herauszuschlagen für sich, sondern selbstlos aus freien Stücken, ohne Gegenleistung zu verlangen. Der Herr wird die Gegenleistung schon geben. Und drittens, vorbildhaft, als Vorbild, hier, wie heißt es, als, Vers 3, nicht als solche, die über die Losanteile herrschen, also die Anteile der Herde, herrschen, sondern solche, die Vorbilder der kleinen Herde werden. Also Vorbilder, die sich abmühen, nicht herrschen. Wir sind nicht Boss, wir spielen nicht Chef. 2. Korinther 1, Vers 24 sagt Paulus, wir sind Mitarbeiter eurer Freude, sagt er, der Missionar zu den Christen. Wir sind Mitarbeiter eurer Freude. Ich lese den Vers noch. 2. Korinther 1, Vers 24. Hier, 2. Korinther. Nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Also wir herrschen nicht, sondern wir sind Vorbilder, wir arbeiten. Wir arbeiten, dass ihr euch freuen könnt. Und das ist manchmal eine schwere Arbeit. Weiter, jetzt zu den Voraussetzungen für den Hirtendienst. Wir werden nicht die ganze Stelle lesen, 1. Timotheus 3, sind fast ein ganzes Kapitel über dieses Thema, aber ein paar Dinge rausgreifen. Im 1. Timotheus 3 und in Titus 1 haben wir eine Liste, wo Paulus Qualifikationen für den Hirtendienst darstellt. Er sagt, das sind die Mindestvoraussetzungen. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht ein Hirte sein. Also, du musst erstens einmal männlichen Geschlechts sein. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, früher war das klar, aber das ist klar vorgegeben. Also die Autorität, die Leitung führen nicht die Frauen, sondern die Männer. Man muss wiedergeboren sein, auch getauft, das ist vorausgesetzt. Das ist das Minimum, was Gott von einem Christen erwartet, dass er sich taufen lässt. Wenn er wiedergeboren ist, wird er sich auch taufen lassen. Und wenn er es nicht weiß, dann muss er das sich nur informieren. Und dann muss er schauen, was die Bibel sagt, und dann lässt er sich taufen. Weiter, kein Polygamist, sage ich, aber das Problem haben wir wirklich nicht. Na, wir jetzt nicht, aber damals hatte man das Problem. Titus 1, Vers 5, lesen wir das? Titus 1, Vers 5. Na, ja, doch, Vers 6. Wenn einer unbescholten ist oder nicht anzuklagen, ein Mann einer Frau, er muss der Mann von nur einer Frau sein. Bei solcher Gesellschaft wie in Kreta muss man das natürlich sagen. Und wer weiß, wenn die ethischen Werte wieder so stark fallen, wer weiß, wie das in unserem unchristlichen Westen noch werden wird. Mann von nur einer Frau, das heißt nicht gleichzeitig mit zwei Frauen verheiratet. Es gab solche, die haben sich bekehrt. Und was macht man jetzt? Kann man jetzt die eine Frau wegschicken? Nein, kann er nicht. Wer zwei Frauen hatte, kann jetzt nicht eine wegschicken. Er hat ja beiden Frauen versprochen, ihnen treu zu sein. Ja, was soll er jetzt machen? Er soll damit leben. Aber Ältester kann er nicht werden. Warum? Weil es kein Vorbild ist. In der Gemeinde Jesu soll von der falschen Kultur, von der falschen Ethik, soll man zur christlichen Ethik kommen. Und Gott wollte, dass der Mensch, ursprünglich wollte das Gott, dass der Mensch nur mit einer Frau verheiratet ist, nicht mit zwei. Also muss jetzt der zwei Frauen hat, der kann nicht ein vorbildhafter Hirte sein, ist also disqualifiziert. Das nächste, Zeit haben, das steht so nicht in der Bibel, dass ein Hirte Zeit haben muss, aber das ist ja klar. Ein Hirte, das wird klar durch die ganzen Texte, die von den Hirten sprechen. Ein Hirte muss Zeit haben für die Menschen. Wenn der Hirte ständig weg ist oder wenn der Hirte einfach so eingedeckt ist, dass er ja, kann nur bei der Versammlung da sein, das ist dann alles, dann ist das zu wenig, ja. Apostelgeschichte 20, Vers 18 hatten wir gelesen, dass Paulus 3 Jahre lang, wie sagt er dort, als er zu ihnen gekommen war, sagte er zu ihnen, es ist euch bekannt, wie ich mich vom ersten Tage an, als ich in Asien war, die ganze Zeit unter euch mich verhielt, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut und vielen Tränen und Prüfungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren, wie ich nichts von dem, was nützlich war, zurückhielt, dass ich euch nicht berichtet hätte und es euch nicht gelehrt hätte, öffentlich und von Haus zu Haus, wobei ich Juden und Griechen mit Ernst bezeugte, Buße zu Gott und Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und so weiter. Hier sieht man, dieser Mann hat sich hingegeben an den Dienst und das brauchte Zeit. Das heißt, er muss ein Hirtenherz haben, er muss ein Herz für Menschen haben. Er muss mit den Menschen sein. Unbescholten, das ist etwas, was als erstes in der Liste steht, in 1. Timotheus 3, Vers 2 und Titus 1, Vers 7. Unbescholten, hier steht bei mir, heißt solche, die man nicht anklagen kann. Titus 1, Vers 6, Entschuldigung. Ja, und 7 auch, 6 und 7, Titus 1, Vers 6 und 7. Wenn einer nicht anzuklagen ist oder unbescholten ist, das heißt, er hat ein gutes Zeugnis. Man kann ihm nicht das Bein stellen, man kann ihm nicht was vorwerfen und sagen, du bist ja gar kein Vorbild. Und er hat einen gewissen Ruf. Ja. Man merkt, es passt einfach. Charakterlich reif. Das nächste. Fähig, die Familie zu führen. Das hatten wir schon. Fähig, die Familie zu führen. Das heißt hier in Vers 6 bei Titus 1, Mann einer Frau, der Kinder hat, die treu sind, nicht unter Anklage stehen wegen eines heillosen Wesens oder weil sie sich nicht unterordnen. Also der hat eine Familie, wo die Kinder nicht Rebellen sind und schlechten Geschmack verbreiten von der ganzen Familie. Der muss die Familie führen können, das muss man merken. Charakterlich reif, kein Neuling, 1. Timotheus 3, Vers 6, lehrhaft, muss also in gewissem Sinne das Wort Gottes lehren können. Weiter, wie wird man jetzt also Hirte? Wie ist der Weg in den Hirtendienst? Eins muss uns klar sein, Gott bestimmt, wer Hirte wird, Gott gibt die Gaben. Es geht immer von Gott aus. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 lesen wir, dass Gott, oder wie heißt es, der Heilige Geist hat euch zu Hirten gemacht. Apostelgeschichte 20, Vers 28, gebt Acht auf euch selbst und auf die kleine Herde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um Hirten zu sein. Der Heilige Geist ist es, der also zurüstet, der Heilige Geist ist es, der begabt, und er heranreifen lässt, 1. Korinther 12, Vers 4 bis 7, 1. Korinther 12, Vers 28, Gott hat gesetzt in der Gemeinde. Gott ist es, der bestimmt und der setzt, der also hier das tut, das Entscheidende. Zweitens, aber es darf und es soll sogar ein eigener Wunsch vorhanden sein. 1. Timotheus 3, Vers 1, ein ganz wichtiger Vers. 1. Timotheus 3, Vers 1. Zuverlässig ist das Wort, wenn jemand sich nach einer Aufseherschaft ausstreckt, also nach einem Ältestendienst ausstreckt, begehrt er eine vortreffliche Tätigkeit. Also wenn jemand den Eifer hat, ich möchte ein Hirte werden, das ist was Gutes. Das ist nicht Stolz und Hochmut, nein, ich möchte ein Hirte werden für diese Geschwister. Dann soll er diesen Wunsch weiterhin hegen und pflegen. Der Heilige Geist motiviert uns ja und sollten wir eifrig sein, als junge Brüder hier, Männer hier, wir sollten eifrig sein, Herr, mach mich zu einem Hirten für die Geschwister. Und der Herr tut, der Herr wirkt weiter. Also der eigene Wunsch, das eigene Begehren, das ist gut. Jakobus 3, Vers 1 ist die andere Seite, er sagt, werdet nicht viele Lehrer. Wisset, dass wir eine große Verantwortung haben. Es gibt ja die andere Seite auch, dass man einfach schnell, ich möchte viel reden, ja, und viel lehren. Ja. Da müssen wir Acht geben. Es gibt immer zwei Seiten. Ja. Einerseits das gute Verlangen, ja, Herr, mach mich zu einem, aber dann müssen wir auch demütig bleiben und nicht meinen, wir wollen uns einfach möglichst selber reden hören. Ja, es gibt solche Leute. Man will sich gerne selber reden hören. Da müssen wir Acht geben. Drittens, bereits ausgeübte Lehrtätigkeit ist erwünscht. Titus 1, Vers 9, er soll lehrhaft sein. Hebräer 5, Vers 12 sagt er, ihr solltet eigentlich der Zeit nach schon Lehrer sein, aber ihr seid zurückgeblieben, sagt er. Also lehren dürfen wir schon, nur wir sollten uns der Verantwortung bewusst werden, wenn wir lehren, was das für große Verantwortung ist. Dann viertens, die Führung der Gemeinde, also die bereits die Führung der Gemeinde, die bereits da ist, die hält Ausschau. Die schauen sich um nach treuen Menschen. 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du im Beisein vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an. Timotheus soll sich also umschauen um treue Menschen, zuverlässige Leute, und die soll er fördern, noch mehr. 2. Timotheus 2, Vers 2. Epheser 4, Vers 12. Zurüsten steht dort. Also Ausschau halten, wo sind treue Menschen? Wo hat der Heilige Geist schon etwas getan? Nicht, wie ich manchmal gehört habe in Gemeinden, wir hätten noch ein Amt frei. Mag jemand haben? Will es jemand tun? Ja, so geht es nicht in der Gemeinde Jesu. Sondern treue Leute müssen es tun. Die Gemeinde darf dann natürlich einbezogen werden, wenn jetzt zum Beispiel die Brüder sagen, wir merken, hier sind zwei oder drei oder vier Brüder, die möchten wir als Älteste einsetzen, Geschwister, das ist der A, der B, der C und der D, und bitte könntet ihr dafür beten, vielleicht auch fasten dafür, das ist eine wichtige Entscheidung, die wir treffen, könntet ihr auch kommen und sagen, wenn ihr meint, die entsprechen ja gar nicht den Listen, den Qualifikationen, dann sagen, wenn wir Informationen brauchen, die wir nicht wissen. Wir hatten so einen Fall in Österreich, da waren die Ältesten sollten eingesetzt werden, es waren etwa fünf Brüder, und bei einem kam heraus, da ist etwas einfach nicht, passt einfach nicht. Und da hat man gesagt, wir warten, bei dem einen Bruder warten wir. Der wurde nicht eingesetzt, die anderen vier wurden eingesetzt. Wenn es nur eine Stimme ist, die sagt, das passt da nicht, eine Stimme genügt. Die wird natürlich untersucht und dann merkt man ja doch, dann wollen wir da nicht vorschnell sein. Das kann in einem Jahr dann wieder anders sein, also wir haben ja noch Zeit. Schafe müssen dem Hirten folgen können, das heißt, es muss ein Vertrauen da sein. Wenn das nicht da ist, dann ist es besser, gar nicht solche als Hirten einsetzen. Und die Ältesten werden dann anerkannt, das heißt öffentlich eingesetzt. Wie das geschieht, steht in der Bibel nicht. Einmal heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 23, sie bestimmten die Ältesten. Das steht, vielleicht lesen wir die Stelle. Apostelgeschichte 14, Vers 23, nachdem sie ihnen in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, wobei sie unter Fasten gebetet hatten, übergaben sie sie dem Herrn, an dem sie geglaubt hatten. Was hat man gemacht? Man hat in der Gemeinde Älteste bestimmt. Vielleicht steht bei manchen Übersetzungen Älteste gewählt. Steht es bei jemandem? Nicht. Erwählt. Dann ist die Übersetzung, dann muss man überlegen, wer wurde denn erwählt, wer hat denn gewählt? Das heißt nicht, die Gemeinde hat gewählt. Subjekt ist, wer ist Subjekt? Wer ist Satzgegenstand? Sie. Wer sind Sie? Da muss man zurückschauen. Paulus und Barnabas, Vers 20, so am folgenden Tag zog er, Paulus, mit Barnabas aus nach Derbe. Dann haben sie in jener Stadt die gute Botschaft verkündigt, Vers 21. Dann festigten sie die Seelen der Jünger, Vers 22, und riefen sie auf, im Glauben zu bleiben. Und dann Vers 23, nachdem sie ihnen in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, wer ist sie? Paulus und Barnabas. Sie, also wenn das Wort erwählt steht, dann haben Paulus und Barnabas erwählt. Das griechische Wort übrigens heißt nicht erwählt, heißt die Hand heben. Die Hand heben. Du und du. Cherotoneo. Die Hand heben. Also mit der Hand anzeigen. Die haben mit der Hand angezeigt, wer die Ältesten sind. Und dann hat man natürlich gebetet. Ob man die Hände aufgelegt hat, weiß ich nicht. Hier steht es, glaube ich, nicht. Bei anderer Stelle steht es, in Apostelgeschichte 13, als die Missionare ausgeschickt wurden, da haben sie, also als der Heilige Geist die Missionare ausgeschickt hat und die Gemeinde sie begleitet hat mit Gebet und Fasten und so weiter, da haben sie gebetet und die Hände aufgelegt. Hier steht es nicht. Aber unter Fasten hatten sie gebetet. Also die haben sich intensiv Zeit genommen. Und manchmal ist es auch gut, wirklich, wenn in einer Gemeinde eine verworrene, schwierige Situation ist, dann nicht einfach fleischlich, menschlich reagieren. Fasten und beten. Das ist hier ein Vorbild der Gemeinde, was die gemacht haben hier. Fasten und beten. Und der Herr kann dann Sachen klären. Es gibt vielleicht auch Situationen, ich glaube nicht, dass das hier ist, aber es gibt Situationen, die ich kennengelernt habe, da haben die Ältesten dann gesagt, du, eigentlich, das passt bei mir gar nicht. Aber das kam erst raus, als sie wirklich sich vor dem Herrn demütigten und gefastet und gebetet haben. Und dann haben sie gesagt, also gut, wenn niemand die Voraussetzungen erfüllt, dann haben wir keine Ältesten. Und dann hatten sie keine Ältesten. Ja, und jetzt? Ja, dann hatten sie weiter gefastet und gebetet und gefleht und immer wieder und den Herrn gebeten, dass er doch welche aus ihnen erwecken möge. Brüder, die ein Anliegen haben, ein geistliches Anliegen für die Gemeinde. Und das dauert dann eine Zeit. Und wenn man geistlich handelt, dann kann der Herr was tun in der Gruppe. Dann wird sich was herauskristallisieren. Leider wird es ja so menschlich dann gehandelt, oder? Und das darf nicht sein. Da darf nicht irgendwie, der eine meint, ja, mein Sohn, der Vater war Ältester, der setzt seinen Sohn ein, weil er denkt, ja, mein Sohn, da bin ich sicher, der macht so wie ich. So geht es nicht, ja. Das sind keine Kriterien. Biblisch handeln, und das heißt, eng an dem Herrn gehen, an den Herrn hängen. Die Ältesten werden also dann anerkannt, das heißt öffentlich wird das bekannt gegeben, wird gebetet mit oder ohne Handauflegung, wie dem auch sei. Hier noch diese Stelle, ich habe die Folie hier, nachdem sie ihnen in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten. Das Lexikon sagt, nicht eine Wahl durch die Gruppe, sondern einsetzen. Das Subjekt hier sind die Apostel. Die Bibel kennt keine Ordinierung oder Einsegnung. Die Bibel nennt das einfach Älteste, als Älteste eingesetzt, bestimmt. Das ist ein einfaches Wort. Das ist kein spezielles Wort mit so einem... dieses Wort ordinieren hat ja den Beigeschmack einer... Da kommt irgendwer von ganz hoher, ja, schon ein Ordinierter, der irgendwie eine besondere Vollmacht oder was hat und der ordiniert, der setzt dann ein. Das Wort hat sich verselbstständigt und ist viel zu stark geworden. Deshalb rede ich nicht von Ordinierung oder Einsegnung, sondern das normale Wort verwenden. Einsetzen. Die sind jetzt eingesetzt. Jetzt sind sie öffentlich anerkannt. Der Heilige Geist hat sie zu Ältesten gemacht. Sie selber sind bereit. Sie erfüllen die Voraussetzungen. Jetzt werden sie öffentlich anerkannt und tun den Dienst. Ja, wir müssen kommen zum Schluss. Wie viele Hirten? Nun, so viele da sind. Nicht einfach, wir brauchen 3, sagt der eine. Da sagt er, wir brauchen 5. Ja, dann machen wir halt 5. Wenn keine 5 da sind, gibt es keine 5. So viele da sind, die Voraussetzungen erfüllen. Und je mehr, desto besser, die dann in einer einmütigen Gruppe zusammenarbeiten. Und ganz zum Schluss, das habe ich in einer Minute noch, die Anerkennung, die Beziehung der Gemeinde zu den Hirten. Wir haben einige Stellen in der Bibel, und die sind hier aufgeführt, wie die Gemeinde, das heißt die anderen Geschwister, den Hirten gegenüber sich zu verhalten hat. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12 heißt, sie soll sie wertschätzen. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Anerkennung oder Schätzung geben, sie ehren, sie respektieren für das, was sie tun. 1. Thessalonicher, wir hatten die Stelle zweimal schon gelesen heute, 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir ersuchen euch, Brüder, wisset die zu schätzen, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Haltet sie mit Liebe in hoher Achtung, in sehr hoher Achtung, wegen ihres Werkes. Habt Frieden unter euch. Das nächste, entlasten, unterstützen, dort wo wir können. Vielleicht können wir Eier vorbeibringen oder Butter oder ich weiß nicht was. Oder einen Automechaniker oder sonst etwas. Dann kann man sie entlasten. Ja? Durch Gebet auch, durch Materielles, durch eine gute Haltung. Das ist wichtig, dass den Ältesten der Rücken gestärkt wird. Dass man nicht ihnen in den Rücken fällt. Und wenn jemand Kritik hat, dann soll er zu den Ältesten direkt gehen und nicht mit Bruder B und C und D sprechen über den Ältesten. Das ist todbringend. Ja? Das darf nicht geschehen. Wer ein Problem hat, vielleicht mit einer Predigt oder mit irgendetwas, geht direkt zu dem, der das gesagt hat. Und wenn es der Älteste ist, dann geht man direkt zum Ältesten. Man darf Kritik anbringen in der richtigen Art und Weise, aber an der richtigen Stelle. Nicht hinten herumreden. Zusammenarbeit, einmütig, mit Fleiß dem Herrn dienen. Epheser 4, Vers 1 bis 3. Mit Fleiß die Einheit des Geistes bewahren durch das Band des Friedens. Zusammenarbeiten. Die Gemeinde arbeitet. Die Gemeinde ist nicht die an sich arbeiten lässt, sondern die Gemeinde ist eine Dienstgemeinschaft. Alle dienen. Wir spielen nicht Gemeinde. Wir betreiben hier kein Gemeindespiel. Wir arbeiten, wir dienen dem Herrn. Und viertens, bei Fragen, das habe ich schon erwähnt, bei Fragen, Einwänden oder Korrektur von unten her, vom Wort Gottes her kommen und persönlich und direkt. Damit schließe ich. Möge der Herr uns helfen in unseren Beziehungen und in unseren, dass wir wachsen können im Dienst und auch die Hirten ermutigen. Stehen wir noch auf zum Gebet, vielleicht leitet uns noch jemand im Gebet.